Du warst das Haupt der Gemeinde in Ephesus. Du bist das Haupt der Gemeinde hier in Wächtersbach und du bist es auch, ja, du bist auch das Haupt der weltweiten Christenheit, jedem, der an dich glaubt. Wir haben da als Kirche des Nazareners keine Sonderstellung, sondern wir sind durch dich vereint mit allen, die an dich glauben und dir nachfolgen. Wir danken dir, dass wir ja mit allen Betonungen, mit Stärken und Herausforderungen hier in Wächtersbach sein dürfen als Kirche des Nazareners. Und dass jetzt auch Mechthild und Susanne ganz offiziell diesen Schritt der Mitgliedschaft gegangen sind. Wir wollen dir für sie danken und für das, was du in ihrem Leben schon getan hast und immer noch tust. Und ja, wollen sie dir ganz besonders anbefehlen, wenn sie hier weiter dienen, mit Menschen Kontakt haben und ja, dir nachfolgen, auch hier in der Gemeinde. Wir kommen jetzt vor dich, nicht nur um zu singen oder zu beten, sondern ganz bewusst auch dein Wort zu hören. Und wollen dich bitten, dass du uns dazu bereit machst und uns die Gedanken und Gefühle ins Herz legst, die dir jetzt wichtig sind, die du uns kommunizieren möchtest. Danke, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Amen. Amen. Was ist in deinen Augen das bedeutendste Ereignis in der Menschheitsgeschichte? Was hat diese Welt deiner Ansicht nach am meisten verändert? Diese Fragen, die habe ich in letzter Zeit einigen Leuten gestellt. Und zwar führe ich für mein Studium gerade Weltanschauungsinterviews mit Naturwissenschaftsstudenten durch. Also, ich stelle ihnen Fragen, ich treffe mich mit ihnen und stelle ihnen dann Fragen zu ihrem Menschenbild und zu ihrem Weltbild und wir reden, ja, über Gott und die Welt. Und mir geht es nicht darum, eine bestimmte Antwort jetzt zu hören nach dem Motto, Naturwissenschaftsstudenten, das weiß ich schon, die denken immer so. Es geht mir auch nicht darum zu sagen, ich möchte immer die Antwort Jesus hören, dass Jesus auf die Welt kam. Sondern mir geht es ganz bewusst darum, was denkst du darüber? Was ist das bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Menschen? Und dadurch, dass ich diese Frage so offen stelle, sind die Antworten natürlich sehr spannend und sehr interessant, bedenkenswert. Die eine meinte, die Entwicklung der Kommunikation und der Schrift und der Sprache, das sei so mit das Wichtigste gewesen, das Entscheidendste. Darauf baut alles andere auf. Eine andere Person nennt die Industrialisierung und die Aufklärung als so die wichtigsten oder so ein paar der wichtigsten Ereignisse. Eine dritte Person, die meinte, dieses Ereignis, das hat so noch gar nicht stattgefunden, das kommt erst noch mit dem Ende der Welt, weil das betrifft ja dann alle Menschen sozusagen. Das ist dann das bedeutendste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Also man wird da teilweise von sehr interessanten und spannenden Einsichten und Überlegungen überrascht, die ich jetzt auch gar nicht bewerten möchte. Das ist jetzt erstmal so, dass das so die Ansicht ist. Diese Antwort wollte ich ja wissen. Was denken Sie darüber? Und wir selbst, wir kämen vielleicht noch zu der ein oder anderen Idee, was man darauf antworten könnte. In meinen Interviews ist das aber immer so die letzte Frage, mit der ich das Interview beende, weil es sehr schön ist, das Gespräch mit so einer sehr offenen Frage zu beenden oder eben dadurch dann auch die Möglichkeit zu geben, danach noch weiterzureden. Eine spannende Anschlussfrage an dieser Stelle wäre zum Beispiel, was ist denn in deiner eigenen Geschichte das bedeutendste Ereignis? Wodurch hat sich in deiner eigenen Geschichte am meisten verändert? Leider, haben sich die Gespräche danach nie so weiterentwickelt, dass ich jetzt diese Frage habe stellen können. Aber für uns heute in diesem Gottesdienst wäre das mal interessant, darüber nachzudenken. In meinem eigenen Leben fällt mir beispielsweise auf, dass ich weder Pastor dieser Gemeinde wäre, noch mit Alyssa verheiratet wäre, wenn ich nicht vor 12 Jahren angefangen hätte, Schlagzeug zu spielen. Kann man mich gerne nachher mal drauf ansprechen, das hat Türen geöffnet, das habe ich so nicht sehen können. Es hat mich selbstbewusster gemacht und ja, mir gerade im Dienst und an vielen anderen Stellen auch ganz an neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich glaube, dass Gott das benutzt hat, um seinen Weg mit mir zu gehen. Und das ist dann definitiv eines der bedeutendsten Ereignisse in meiner eigenen Geschichte. Und uns selbst fällt vielleicht auch so manches ein. Also vielleicht sagen Mechthild und Susanne nach einiger Zeit, dass die Entscheidung, Mitglied in dieser Gemeinde zu werden, so ein Erlebnis war. Gut, wahrscheinlicher ist es, wenn wir das eben auch von Ihnen selbst gehört haben, dass der Glaubensschritt auf Jesus hin, das Vertrauen in Jesus noch einen Schritt bedeutsamer war. Wir sind heute so wie in den vergangenen Wochen auch mit Jesus unterwegs und heute treffen wir auf einen Menschen, der im Nachhinein vielleicht genauso reagieren würde. Der sagen würde, dass ich Jesus vertraut habe, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Sie hat zu größter Veränderung geführt. Wir begegnen diesem Mann in der Stadt Jericho und seine Geschichte, dieses eine Erlebnis mit Jesus, das war so bedeutsam, dass er nahezu weltbekannt ist. Denn seine Geschichte, die hat es in die Bibel geschafft. Wir lesen heute noch von ihm und Menschen überall können mit seinem Namen etwas anfangen. Sein Name ist Zachäus. Und auch wenn seine Geschichte so bekannt ist, wollen wir sie uns einmal anschauen und durchlesen. Und dazu lesen wir Lukas 19, die Verse 1 bis 10 und ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er. Komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wie gesagt, wir sind heute weiterhin mit Jesus unterwegs. Und mit dieser Geschichte machen wir einen ganz gewaltigen Sprung zwischen den Anfängen und dem Ende von Jesu Dienst. Jesus befindet sich nun nicht mehr im Norden Israels in Kapernaum. Da haben die anderen Geschichten der letzten Wochen gespielt, also in Galiläa, dort oben im Norden, sondern er steht jetzt vor den Toren Jerusalems im Süden. Er ist auf dem Weg zum Passafest und auf dem Weg dorthin zieht er durch Jericho hindurch und er weiß, dass er in einigen Tagen grausame Qualen erleiden würde und sterben würde. Also wir befinden uns mit dieser Geschichte, auch wenn es noch 5, 6 Wochen bis Ostern hin sind, kurz vor der Passionszeit. Und obwohl Jesus weiß, wie seine Zukunft aussieht, hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert in seinem Dienst. Also wenn man das so durchliest in den Evangelien, gut, dann könnte man sagen, er spricht ein wenig mehr jetzt über das Ende seines Dienstes. Er spricht über seinen bevorstehenden Tod und auch seine Auferstehung und überhaupt das Ende der Welt im Allgemeinen. Aber der Kern, wofür er gekommen war, der bleibt eigentlich derselbe. Wir haben in den Predigten bisher ja gesehen, wie Jesus in seinem Dienst handelte und was er sagte. Also wie er Menschen in das Reich Gottes einlud und wie er gerade die schlimmsten Sünder unter ihnen selbst dann verteidigte, wenn die religiösen Führer sie als Schande für das Volk Gottes betrachteten und sie ausschlossen aus ihrer Gemeinschaft. Als Jesus nach Jericho kommt, da sehen wir all das auch bestätigt. Wie schon zuvor mit Matthäus haben wir es hier mit einem Zöllner zu tun. Und nicht nur mit irgendeinem Zöllner, sondern es heißt, dass er einer der mächtigsten Steuereintreiber der Stadt war. Er wird in einer anderen Übersetzung auch Oberzöllner genannt, also auch er war ein Zöllner, aber eben in leitender Funktion. Er konnte seine Position wunderbar ausnutzen, um sich zu bereichern und passte damit genau in ein System, in dem es um Bereicherung, um Habgier, um Betrug und um Erpressung ging. Und als er später dann mit Jesus redet, da gibt Zachäus ja auch eindeutig zu, ich habe andere erpresst, das heißt, ich habe Geld durch falsche Anklage genommen, wie auch immer das dann aussah, er hat betrogen. Kein Wunder, dass Zachäus reich war und das auch noch in Jericho. Jericho war eine der reichsten Gegenden dort, eine der, ja, da gab es guten Handel. Und kein Wunder auch, dass er unbeliebt war bei vielen im Volk, wenn er sich so bereicherte. Und erst recht kein Wunder, dass die Menge sich darüber aufregte, dass Jesus ausgerechnet diesen steinreichen Oberzöllner besuchen wollte. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. Das haben wir gelesen. Und mit Blick auf das, was wir bis jetzt von Jesus kennengelernt haben, da können wir auch sagen, das ist eigentlich alles wie immer. Jesu Dienst ist davon geprägt, dass er umherzieht und Zeit mit Menschen verbringt, dass er sie einlädt in die Nachfolge und daher kein Wunder, dass er das auch in Jericho tut. Und es ist kein Wunder, dass davon auch Zachäus trotz seines Lebensstils und seines Rufs profitiert. Die Kranken brauchen ja einen Arzt, hatte Jesus gesagt, nicht die Gesunden. Heilung geschieht in der Gemeinschaft und Jesus nimmt das Murren der Leute gerne auf sich. Doch etwas ist anders in dieser Geschichte. Wir erfahren etwas. Wir erfahren, wie diese Heilung eigentlich aussieht. Wir sehen, was diese Gemeinschaft mit Jesus, mit einem Menschen macht. Sie verändert das Denken und das Handeln und das um 180 Grad. Jesus war bei Zachäus eingekehrt, sie hatten vermutlich eine richtig gute Mahlzeit zusammen genossen. Wenn man Zachäus Reichtum mal so zugrunde legt, dann kann das gut so ein Fünf-Gänge-Menü gewesen sein. Und dann kündigt Zachäus an, sein halbes Vermögen den Armen zu geben und den Steuerbetrug vierfach zu erstatten. Zachäus? Dieser Mensch musste doch eigentlich verrückt sein. Denn danach war er ja wahrscheinlich fast pleite, oder? Und vor allem, das alles war doch gar nicht nötig. Nach dem jüdischen Gesetz musste man, wenn man von sich aus Betrug zugab, wenn man gesagt hat, ja, stimmt, beziehungsweise, hier Leute, ich muss euch was sagen, ich habe andere betrogen, das war falsch, dann musste man, ja, das Gestohlene, das Betrogene zurückgeben und dann nochmal ein Fünftel des Betrages draufsetzen. Wenn man jetzt erwischt wurde, dann musste man das Zweifache zurückgeben. Das kann man alles im zweiten Buch Mose, also im Buch Exodus, nachlesen. Aber Zachäus entscheidet sich nun also ganz freiwillig dazu, sein Vergehen offen zu legen und wieder gut zu machen. Wie gesagt, das hätte dann ein Fünftel bedeutet, extra zu dem oder in Addition zu dem, was er da gestohlen hatte. Aber nein, er geht hier von dem schlimmsten anzunehmenden Fall aus, nämlich dem, dass er erwischt wurde. Und selbst das übertrifft er. Er gibt das Doppelte von dem zurück, was er hätte zurückgeben sollen in so einem Fall. Und somit das Vierfache von dem, was er mal unrechtmäßig eingenommen hatte. Wir wissen nicht, was in dieser Zeit zwischen der, Selbsteinladung Jesus, er hatte ja klar gesagt, ich muss heute Gast bei dir sein, was in dieser Zeit zwischen der Einladung in das Haus des Zachäus und dann diesem Entschluss des Zachäus passiert war. Vielleicht hatte Jesus das Problem ganz ausführlich angesprochen. Vielleicht hatte er es durch geschicktes Fragen provoziert. Vielleicht hatte Zachäus mittlerweile so viel Vertrauen zu Jesus gewonnen, dass er sein Fehlverhalten nicht nur einsah, sondern auch verstand, was er dagegen tun konnte. Aber eines ist klar, die Veränderung im Leben dieses stadtbekannten Zöllners, das hatte etwas mit der Gemeinschaft und dem Zusammensein mit Jesus zu tun. Was ist jetzt die Moral dieser sehr bekannten Geschichte? Das ist ja schön, dass wir jetzt hier sozusagen sehen, wie Jesu Dienst so richtig zum Erfolg führt. Also all das, was wir so in den letzten Wochen angesprochen haben, wie er Menschen begegnet und seine Gemeinschaft aufnimmt, das findet ja hier so ein richtig großartiges Erfolgserlebnis. Zachäus wurde richtig verändert. Er ist nun nicht mehr oder war nun nicht mehr dieser Betrüger und Zöllner, sondern er wird plötzlich zum Wohltäter für die Armen und zum reuigen Umkehrer. Aber welche Bedeutung hat das jetzt für uns? Was hat die Veränderung des Zachäus mit uns zu tun? Als wir drei, also Susanne und Mechthild und ich, uns trafen, um diese Mitgliederaufnahme heute zu besprechen und dann auch über unseren eigenen Weg zum Glauben gesprochen haben, da haben wir nochmal so für uns festgestellt, wie unterschiedlich Menschen Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser kennenlernen. Da gibt es diejenigen, die schon von klein auf von Jesus gehört haben und für die es nichts anderes gibt, als mit Jesus unterwegs zu sein. Sie sind christlich erzogen worden und ein Nachfolger Jesu zu sein, das ist für sie das Normalste der Welt. So ein besonderes, veränderndes Ereignis, das kennen sie häufig gar nicht. Also ich persönlich würde so oder so ähnlich zumindest meinen eigenen persönlichen Glaubensweg beschreiben, christlich aufgewachsen. Ja, es gab vielleicht so einen Tag, der eine bestimmte Rolle gespielt hat, aber sonst ist eigentlich das Normalste gewesen, mit Jesus unterwegs zu sein. Dann gibt es Menschen auf der anderen Seite wie Susanne und Mechthild, die Jesus im Laufe ihres Lebens kennengelernt haben. Und es gibt Menschen wie Zachäus, die in viele dunkle Machenschaften verstrickt sind und bei denen es so einen richtigen Richtungswechsel gab oder brauchte. Aber gerade deshalb ist es so schwer, die Frage zu beantworten, wie Veränderung durch Jesus eigentlich in unserem Leben jetzt aussehen sollte. Also, wenn ich mich jetzt dabei ertappe, dass ich doch so manches mit Zachäus gemeinsam habe, muss ich dann jetzt wie Zachäus all mein Geld an andere geben, vor allem an die Armen? Mein Leben komplett umkrempeln? Und wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt nicht so ein Betrüger wie Zachäus bin? wenn ich jetzt doch eigentlich schon ganz gut gelebt habe in meinem Leben? Wie ist das, wenn ich schon lange mit Jesus unterwegs bin und nicht erst wie Zachäus so eine komplette Kehrtwende brauche? Das sind viele spannende Fragen und es gibt viel, was man zu jeder dieser einzelnen Fragen und auch noch zu Zachäus und dieser Begegnung des Zachäus mit Jesus sagen könnte. Aber ich möchte darauf nicht im Detail eingehen, sondern ich möchte ein paar Prinzipien nennen, die in meinen Augen für uns alle gelten, wenn wir über Veränderung reden. Und da ist das Erste, was uns bewusst sein sollte, die Tatsache, dass Veränderung für uns alle notwendig ist. Nicht nur für die Schlimmsten der Gesellschaft, für die Verbrecher, für die Mörder oder für die, die vielleicht nicht so in unser moralisches Bild passen. Das gilt nicht nur für die Reichen, die nur nach Geld aus sind, oder die Korrupten, die mit unlauteren Methoden an Einfluss und Macht und Erfolg und an Geld kommen. Erinnern wir uns, letzte Predigt. Jesus relativierte das Verhalten der Sünder und Zöllner nicht. Er sagte nicht, dass sie so bleiben sollten, wie sie sind. Aber er fordert eben nicht nur diejenigen heraus, die ganz offensichtlich Veränderung brauchen. Also auf der einen Seite die Zöllner und Sünder, er relativiert das Verhalten nicht. Er fordert sie zur Veränderung auf. Aber eben nicht nur sie. Sondern er fordert auch die Pharisäer auf, unter anderem dazu, barmherziger zu sein. Denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, da ist dieser weggelaufene Sohn, der hatte sich falsch verhalten und es war absolut richtig, er musste umkehren zum Vater. Aber der Sohn, der zu Hause geblieben war, der die ganze Zeit beim Vater war, auch er hatte eine Veränderung seines Denkens nötig. Nämlich die Barmherzigkeit gegenüber seines zurückgekommenen Bruders. Das sind einfach solche Beispiele, die wir hier in der Bibel sehen können, dafür, dass wir alle Veränderung brauchen. Das biblische Zeugnis, das ist ganz klar. Wir Menschen, wir handeln alle ausnahmslos gegen Gott und seinen Willen und das immer und immer wieder. Und wir alle brauchen die Gemeinschaft mit Jesus Christus, um uns zu verändern. Das gilt uns allen. Wenn wir noch nicht mit Jesus unterwegs sind, dann braucht es eine Begegnung mit ihm, damit wir überhaupt erkennen, dass wir Veränderung brauchen und dass Jesus derjenige ist, der dafür sorgen kann. Wir nennen das dann theologisch ganz häufig Buße und Bekehrung und dann am Ende Wiedergeburt. Wenn wir schon länger oder schon sehr lange mit Jesus unterwegs sind, dann brauchen wir diese Veränderung aber auch und auch immer wieder. Einfach deshalb, weil Gemeinschaft mit Jesus noch lange nicht bedeutet, dass wir uns auch automatisch so verhalten, wie Jesus das von uns möchte. Es braucht in unserem Leben immer wieder die Veränderung unseres Denkens. Wir denken zurück an Peter Siemens letzte Woche von Open Doors, Römer 12, Vers 1, wo es um die Veränderung unseres Denkens geht. Es braucht auch die Veränderung unseres Verhaltens und unserer Motive. Und das nennt sich dann im Theologenjargon Heiligung. Und der gravierendste Fehler, den wir machen können, der ist der, zu denken, dass nur die anderen Veränderung brauchen und wir selber nicht. Dass Jesus nur die anderen verändern muss und uns selber nicht. Wir müssen uns immer wieder von ihm hinterfragen lassen. Wir alle haben diese Veränderung nötig. Und wenn wir somit von Veränderung sprechen, dann sprechen wir notwendigerweise auch von Konsequenzen in unserem Leben. Jetzt fällt das bei Zachäus natürlich sehr drastisch aus, diese Konsequenz. Also er trennt sich hier von einem Großteil seines Besitzes, auch wenn wohlgemerkt nicht von allem. Es ist nicht Jesu Forderung, dass er jetzt alles weggibt, auch wenn er das an einer anderen Stelle von dem reichen Jüngling fordert. Aber an beiden Stellen geht es nicht in erster Linie um diese Sache an sich, um das Geld, sondern darum, dass sich das Herz verändert. Jesus ging es nicht darum, dass Zachäus einfach etwas tut, weil es nun im jüdischen Strafenkatalog stand. Das Zweifache zurückgeben und dann ist gut. Sondern dadurch, dass Zachäus mehr weggab, als er musste, zeigte er, dass er verstanden hatte, dass sich ja, sein Herz verändert hatte so richtig. Dass er verstanden hatte, worum es ging, nämlich um Echtheit, um Großzügigkeit, um Barmherzigkeit. Und es bräuchte jetzt eine ganze Predigtreihe, um zu schauen, wie Veränderung bei uns so aussehen kann, heute hier in unserer Gesellschaft. Was hat das so für Konsequenzen, wenn wir Veränderung durch Jesus erleben? Vielleicht einen Anhaltspunkt dazu gibt uns Paulus im Galaterbrief, wenn er von bestimmten Früchten spricht, nämlich von der Liebe und der Freude, dem Frieden und der Geduld, der Freundlichkeit und der Güte, der Treue, der Rücksichtsnahme und der Selbstbeherrschung. Und in all diesen Bereichen kann das manchmal von uns schon ganz schön was fordern, damit wir immer mehr in das Bild Jesu verändert werden. Heißt das dann, dass wir nun schleunigst sehen sollen, dass wir uns verändern? Muss das so radikal und schnell gehen wie bei Zachäus? Also innerhalb weniger Stunden von einem schlimmen Sünder zum perfekten Jesus-Nachfolger? Sagen wir es so, es kann. Es kann in unserem Leben immer wieder solche Momente geben, Situationen, in denen so eine radikale und weitreichende Veränderung in unserem Leben notwendig ist. Wo wir ganz neu etwas begreifen, wo wir ganz neu mit der Liebe Christi erfüllt werden und das uns eine ganz neue geistliche Lebensqualität gibt. Aber Veränderung in unserem Leben ist nicht zeitlich festgelegt. Es gibt keinen Plan mit 10 Schritten und dann sind wir die perfekten Jesus-Nachfolger. Dass Zachäus hier eine solche Veränderung erlebt, das heißt nicht, dass er nicht schon vorher überlegt hat, sein Leben zu ändern. Also immerhin wollte er ja Jesus sehen. Er wusste nicht, was dabei dann mit ihm tatsächlich passieren würde. Sondern es war Jesus dann selbst, der in aller Dringlichkeit deutlich machte, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. In Verbindung mit dem Vater und geleitet durch den Heiligen Geist wusste Jesus, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Veränderung, das kann geschehen in ganz besonderen Momenten, wie auch bei Zachäus. Aber es ist auch immer wieder ein langer Prozess. Das eine schließt das andere nicht aus, es gehört beides zusammen. Und damit sind wir an dem Punkt angelangt, ohne den all diese Aspekte, die wir jetzt hier lesen können, nichts wären. Denn Veränderung ist nicht nur notwendig, hat nicht nur Konsequenzen und ist nicht nur, sagen wir mal, zeitlich flexibel, sondern Veränderung ist vor allem auch Gnade. Jesus sagt, dass er gekommen ist, die Verlorenen zu suchen und zu retten. Dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben dürfen und von ihm verändert werden dürfen, das ist Gnade. Veränderung geschieht nicht nur von uns aus, sondern immer im Zusammenspiel mit der Gnade Gottes. Diese Früchte, die ich erwähnt habe, das sind nicht unsere Früchte, sondern Paulus nennt sie die Früchte des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist es, der uns verändert, nicht wir selbst. Wir dürfen und wir sollen Veränderung suchen, so wie Zachäus ja auch Jesus suchte. Aber in all dem dürfen wir wissen, dass all unsere Anstrengung nichts ist, wenn wir nicht auch immer wieder von Jesus gesucht, gefunden und durch seinen Geist verändert werden. Veränderung ist nur durch Gnade möglich. Denn bei all diesen Veränderungen, da bleibt eine Konstante. Und das ist die Liebe Gottes zu uns, durch und in Jesus Christus. Wir lesen, Jesus ist der, der derselbe bleibt in Ewigkeit. Wir dürfen wissen, dass er uns verändern kann, weil nichts und niemand keine Macht, wir haben darüber im Glaubenskurs vorhin gesprochen, Jesus hat die Macht und nichts und keine Macht kann ihn ändern, kann seine Liebe zu uns ändern. Noch nicht mal wir selbst mit unserem Verhalten. Es geht um ihn, um Jesus, der nur wenige Tage nach seiner Begegnung mit Zachäus hier am Kreuz für uns sterben und dann später vom Grab auferstehen sollte. Und für jeden, der das für sich annimmt, wird das dann zweifellos das bedeutendste Ereignis. Für die Menschheit an sich und ganz besonders für einen selbst. Jesus, wir haben gesehen, was er tut, haben gesehen, was er sagt, und heute, da ging es vor allem darum, was er bewirkt und bewirken kann. Und in 2 Wochen, da wollen wir dann noch einmal uns so auf die Reise mit ihm begeben und wir wollen dann erfahren, wer er eigentlich ist, dieser Jesus. Auch das, Willi, habe ich vorhin gedacht, passt wunderbar zum Glaubenskurs. Denn wir dürfen wissen, bei ihm, da sind wir angenommen, da sind wir geliebt, sind in die Gemeinschaft aufgenommen und durch ihn werden wir fähig zur Veränderung in unserem Leben, wenn wir das wollen. Amen.